natürlich selber Literatur lieben und es auch lieben, das nicht nur zu lesen auf, oh, findest du schön, findest du nicht schön, haben wir es schnell abgemacht, sondern diskursiv einzudringen in Literatur. You
are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Am Mikrofon wieder Wolfgang Tischer und diesmal werden wir über ein Buch des Diogenes Verlags sprechen. Und damit meine ich nicht das Buch, das sich aktuell an der Spitze der deutschen Bestseller-Charts befindet, Benedict Wells mit Hardland. Ich hatte ja schon, als das Buch veröffentlicht wurde, an diesem Tag eine Rezension veröffentlicht und schon prophezeit, dass dieses Buch natürlich ein Bestseller werden wird. Und für mich war klar, dass es ganz hoch einsteigen wird. Ich kann verstehen, dass dieses Buch die Leute berührt, dass sie es gut finden, dass sie darin, also vor allen Dingen die Zielgruppe, für die es gedacht ist, dass sie darin versinken können. Aber für mich war dieses Buch zu konstruiert, zu leblos, würde ich fast sagen, und zu erwartbar. Ich hatte das Gefühl, dass ich all das schon irgendwo anders das erste Mal und besser gelesen habe. Aber wie gesagt, ich kann auch die Gegenseite verstehen und nachvollziehen und es freut mich eigentlich, wenn ich auch bei Instagram oder auch bei YouTube teilweise schaue, dass es hier durchaus auch kritische Meinungen gibt, dass die aber auch daneben bestehen können. Also das ist immer wieder das Schöne nach wie vor, was mich freut bei Büchern, dass man eben unterschiedliche Meinungen haben kann, aber dass man durchaus vielleicht auch die Gegenseite nachvollziehen kann und dass das nicht so aufeinander prallen muss. Dennoch habe ich natürlich wie immer mit einer gewissen Ironie über dieses Buch geschrieben, kann man nachlesen auf literaturcafé.de, ist in Shownotes verlinkt und es gibt auch ein YouTube-Video. Man kann den Text sich also auch anhören und ansehen. Also nicht in diesem Podcast, sondern verlinkt ist es in den Shownotes. Aber ich hatte gesagt, wir bleiben beim Diogenes Verlag und es ist ja nicht nur dieser Bestseller erschienen, sondern auch andere Titel. So Ende Februar von Moritz Heger aus der Mitte des Sees. Moritz Hegers Debütroman bei Diogenes, wenngleich nicht sein erster Roman. Bei Jung und Jung hat er 2008 schon einen Titel veröffentlicht, und zwar In den Schnee. Jetzt das Buch aus der Mitte des Sees. Und ich bin jetzt verbunden via Zoom mit Moritz Heger in Stuttgart. Hallo Moritz.
Hallo Wolfgang.
Und ich muss natürlich jetzt vorausschicken, warum wir uns duzen, auch als Mittel der Transparenz, denn ich kenne sozusagen ja den Moritz Heger als Person schon länger, als dass ich ihn als Autor kenne. Denn wir sind ja beide so in der Stuttgarter Literaturszene unterwegs und wenn man dort unterwegs ist, dann kennt man eigentlich alle und jeden. Und wir sind in der Hinsicht verbunden, dass wir eben beide auch im Vorstand des Stuttgarter Schriftstellerhauses sind, einer Institution, die sich eben sehr für Schreibende einsetzt. Du bist der erste Vorstand, ich bin ein Stellvertreter. Also das zur Transparenz hier, wenn also jemand sagt, warum duzen die sich und erkennen die sich? Ja, sie kennen sich oder wir kennen uns tatsächlich schon länger. Ja, nun ist also dein Buch auf dem Markt seit wenigen Tagen eigentlich. Es ist so, am Anfang waren ja die Buchhandlungen noch gar nicht geöffnet, jetzt sind sie erst wieder. Wie ist denn jetzt so deine Wahrnehmung bei diesem Buch? Bekommst du überhaupt was mit? Ich habe gesehen, du bist jetzt auch bei Instagram aktiv. Was tut sich nach der Veröffentlichung?
Da tut sich schon nach meinem Eindruck eine Menge. Klar, Live-Lesungen im Sinne von leibhaftiger Begegnung sind Corona-bedingt noch nicht möglich. Aber zum Beispiel, was gerade gestern Abend kam im SWR-Fernsehen, in der Magazinsendung Kunst ein Beitrag dazu. Davor gab es Rezensionen in verschiedenen Rundfunkanstalten, SWR, MDR, noch mehrere kleinere Sachen. Und auch so aus meinem weiteren Umfeld, du hast es jetzt gerade schon genannt, soziale Netzwerke, kriege ich einiges mit, was mir eigentlich einen Eindruck verschafft, dass das ganz gut angelaufen ist. Mehr kann ich jetzt auch noch nicht dazu sagen. Ich habe da noch keine Zahlen und das Buch ist seit dem 24.02. raus. Also das sind jetzt gerade 2,5 Wochen. Aber so ein erster Eindruck, mein erster Eindruck ist eigentlich optimistisch.
Fühlt man sich anders, wenn man jetzt Diogenes Autor ist? Ich meine, dein erstes Buch ist bei Jung und Jung erschienen. Das ist ja durchaus auch ein sehr, ja mal angesehener literarischer Verlag, aber eben einer von den kleineren. Und ich glaube, Diogenes, spätestens wenn man mal so ein Cover hochhält, kennt dann doch jede und jeder. Wie ist das so als Autor? Hat man es dann geschafft?
Ja, wann man es geschafft hat, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich nehme den Unterschied wahr. Diogenes ist ein Publikumsverlag. Damit kommt man in Buchhandlungen. Du hast schon auf dieses Cover hingewiesen. Das war mir auch sehr wichtig, dass es ein typisches, wiedererkennbares Diogenes-Cover ist bei diesem meinem Debüt bei Diogenes. Und es ist einfach, erlebe ich. Ich kann schon sagen, viel mehr Resonanz mit diesem Buch in der Anfangsphase. Eine viel breitere Resonanz, viel mehr Menschen, die meinen Roman lesen, sich damit auseinandersetzen, dazu im Internet Rezensionen, Kurzkritiken schreiben, dazu Bilder herumsenden und so weiter. Und das ist, das ist ein ganz tolles Gefühl, da auch bei Leserinnen und Lesern in der Breite, Buchhändlerinnen und Buchhändlern anzukommen.
Denn diese sogenannte Sichtbarkeit, von der ja immer die Rede ist, war ja oder ist ja nach wie vor umso wichtiger, weil man Bücher zumindest bis vor einigen Tagen ja gar nicht sozusagen entdecken konnte, weil man einfach nicht in die Buchhandlung gehen konnte, sondern nur bestellen. Und das muss ja gezielter dann erfolgen. Aber kommen wir jetzt mal tatsächlich auf das Buch und auf den Inhalt zu sprechen. Das Buch Aus der Mitte des Sees spielt in einem Kloster, in einem Benediktinerkloster. Hauptperson ist der Mönch Lukas, der da seit 16 Jahren nun Mönch ist, sich für dieses Leben entschieden hat. Und zwei Dinge sind es, die nun, oder hauptsächlich zwei Dinge, die da auf ihn zukommen, auf ihn einstürzen. Da ist zum einen sein Freund, sein langjähriger Freund aus Kinder-Jugendtagen, der mit ihm eigentlich auch in dieses Kloster gegangen ist, der aber das Kloster vor einiger Zeit verlassen hat, jetzt Frau und eben auch ein Kind hat. Das Buch beginnt damit, dass Lukas das Foto dieses Kindes anschaut und nicht weiß, wie reagiert er darauf. Also sein Freund, der ihn sozusagen verlassen hat in diesem Kloster. Und auf der anderen Seite kommt aus der Mitte des Sees, wenn ich das mal so aufgreifen möchte, mehr oder weniger eine Frau auf ihn zugeschwommen. Ich sage das auch mal so ein bisschen bildlich, über Schwimmen werden wir gleich noch sprechen. Und wir haben natürlich jetzt so die auch ein bisschen der Konflikt. Also es ist das alte, durchaus alte, der alte Plot, der Mönch, der sich für das Religiöse oder das Enthaltsame, sage ich mal, ganz allgemein weltlich ausgedrückt entschieden hat und der jetzt von zwei Seiten ja in Versuchung sozusagen geführt wird. Und da ist natürlich meine erste Frage an dich, dieser Plot, jetzt mal bewusst so zusammengefasst, wir werden dann über Verästelungen noch sprechen, aber so zusammengefasst, was hat sich an diesem Plot dieser Verführung, sage ich mal, gereizt, dass du gesagt hast, ja, jetzt auch im Jahre 2020, 2021 ist es noch interessant und ist es noch wert, das und darüber zu erzählen?
Ich glaube, dass diese, das ist natürlich eine Grundgeschichte, die immer wieder vorkommt, dass die in der Form, wie ich sie erzähle und auch in der Form, wie sie heute in der Welt vorkommt, also diese zölibatäre, mönchische, klösterliche Situation, eine eigene Wendung nimmt. Wenn wir dieses klassische Verführungssetting haben, wie du es gerade sagst, dann reden wir ja so davon, dass hier ein Mensch sich einer Regel unterwirft, freiwillig oder gezwungenermaßen, und dann brodelt es da im Inneren, das wird zurückgehalten und dann kommen von außen Kräfte und da stürzen irgendwelche Mauern ein. Und mich interessiert eigentlich viel stärker, oder mich hat interessiert, mich interessiert in diesem Buch viel stärker, die psychologische Komponente. Also der erste Punkt ist, wer wird heute überhaupt noch bei jemandem, der knapp 40 Jahre alt ist, in diesen Jahren überhaupt noch Mönch? Das ist eine hoch exotische Situation, zwar mitten unter uns, mit der uralten Tradition, aber es ist hoch speziell. Es ist etwas Besonderes. Und da muss es gute Gründe geben. Und da gibt es einen Menschen, der da in jungen Jahren, so mit Anfang 20, der Welt entsagt, auch für diese Härte und Strenge einer Regel etwas übrig hat, sowas. Und hinter solchen Bildern, die andere haben, um denken, oh, das muss ein Mensch sein, der ist ja entschiedener als unser eins, das ist, die wir oft heute ja in Optionen und in hin und her und in Ambivalenzen gefangen sind. Ich sag mal, wir Normalen. Und dann haben wir ein Bild, da gibt es Menschen, die treffen Entscheidungen. Aber hinter einer solchen Entscheidung geht ja das Leben weiter, geht psychische Entwicklung weiter, gehen Fragen von nicht nur Sexualität, sondern auch von Beziehung, Bindung, Erotik im weiten Sinne, Reifung der Persönlichkeit weiter. Und wie das dann, also dann würde ich sagen, dann ist die Verführung gar nicht so sehr unbedingt das Äußere. Das mag ein Aufhänger sein, dass da der Mitbruder Bilder des Babys schickt und dass man dann über Familie und ein Kinder bekommen, Vater werden können und sowas nachdenkt oder die Frau, die geschwommen kommt. Aber im Grunde ist das Spannende, wie unsere, bei der Figur Lukas und allgemein, wie unsere inneren Wege sich ins Außen vorarbeiten, so möchte ich es mal sagen.
Der Lukas ist jetzt so knapp an die 40 und eben es ist schon eine Weile her, so 16 Jahre ist er da. Das heißt, Mitte 20 sozusagen hat er diese Entscheidung getroffen. Das Kloster selbst ist ein kleines Kloster. Es ist, wie man das so hört, vollkommen überaltert. Er ist der Jüngste mit seinen 40 Jahren in diesem Kloster zunächst. Es ist natürlich ein sehr besonderer Menschenschlag und letztendlich ist aber hier Lukas auch der Erzähler, der Ich-Erzähler. Musstest du da rumprobieren, bis du seinen Ton findest? Es ist nicht so eine Figur, die uns vielleicht nahe steht. Vielleicht sagen manche, ja, ein Mönch, oh Gott, das ist so fernab und katholisch sein ist so gerade sowieso nicht so cool, sage ich mal. Also musstest du lange suchen, um den Sound, den Klang, den sprachlichen für diesen Lukas zu finden?
Einerseits ja, weil für mich Schreiben eigentlich immer bedeutet, einen Ton zu finden, zu prüfen, abzuschmecken, könnte man vielleicht auch sagen. Auf dieser Weise ja. Andererseits möchte ich es mir im Bild aus dem Theater sagen, so naive Menschen, die spielen, denken, ein betrunkenes Spielen heißt torkeln. Man muss sich klar machen, wenn man tiefer einsteigt, Betrunkene torkeln nicht, Betrunkene wollen gerade laufen. Also das Äußere, das gilt für das Schreiben eines Mönchs genauso. Wenn man ihn äußerlich schreibt, würde man vielleicht einen Eiferer schreiben, wie aus dem Mittelalter von der Name der Rose entsprungen, oder einen leutseligen Bierbrauer oder so einen zauseligen Kräutersucher oder was andere Bilder sind, ja, die wir haben mit irgendwelchen langen Bärten und so weiter. Und mich hat eigentlich interessiert bei dem Text, dass das eine Sache ist, die mit ganz vielen solchen Bildern zu tun hat und was hinter den Bildern stattfindet. Dann bedeutet für mich beim Tonsuchen eben nicht von außen an die Figur ranzuschreiben, sondern zu versuchen, von innen herausschreiben zu können. Und dann hat, das mag klischeehaft klingen, aber es ist eigentlich für alle Menschen, auch für die Menschen, die seltsamsten Dinge tun, so, dass sie ihr Leben als normal, als eben ihre Mitte empfinden und das wahrzutreffen und nicht jetzt ein besonders exotischer, frömmelnder oder was man sich jetzt vorstellen mag, Tonfall, das wäre eine äußerliche, vielleicht auch karikaturhafte Weise, das wäre nicht meine Lösung.
Also vom Stil her spricht der Lukas auch die Personen direkt an, denen er da begegnet, also seinen Freund und ehemaligen Mitbruder und auch diese Frau, wir werden gleich auch einen kurzen Ausschnitt hören. Es ist aber beim Lesen, würde ich sagen, nicht ganz klar, ob das jetzt Briefe sind oder nie abgeschickte Briefe sind oder ob das nur eine Art von innerer Monolog ist. Wie war das für dich als Autor? Hattest du da eine klare Vorstellung, in welcher Situation dieser Lukas spricht oder aus welcher Situation heraus er spricht?
Der Lukas hat ja einen Ort, an dem er nachdenken kann und auch mit viel Betrieb versehenes Alltagsleben. Er ist der Gastbruder dort. Es gibt viele Menschen, die einfach in einem Kloster eine Auszeit machen wollen. Es gibt diese Mitbrüder, auch wenn es nicht mehr so viele sind, doch einige, mit denen man da umgeben ist. Also ein durchaus betriebsames Alltagsleben. Und dann hat er diesen einen Punkt, wo er in der Regel abends ist. Das ist der Badesteg der Mönche. Gerade im Sommer. Und das ist so in der Form ein Rückzugs- und Nachdenkensort auf dem Steg, vor dem Schwimmen, nach dem Schwimmen, beim Schwimmen gehen. Und diese Situation greife ich ganz oft auf, eigentlich ja fast durchgehend auf, lasse ihn in dieser Situation nachdenken. Und ich habe die Figur angelegt als einen, der ganz oft oder immer ein Du sucht und auch braucht, ausgehend davon, dass, warum wird mein Mönch immer während des Gebet Gott ansprechen, sich im Gegenwart Gottes fühlen, dieses Du, was man ja auch nicht, was nicht direkt Antwort gibt und was man nicht direkt sehen kann. Also eine Grundsituation, dieses zu einem Du, was nicht direkt da ist, zu sprechen, aber sich in dessen, ja, in dessen Gegenwart, in dessen Blick zu fühlen. Und bei dem Lukas ist das so, dass er dann eben ganz verschiedene Figuren, zum Beispiel einen älteren Mitbruder, zum Beispiel den ausgetretenen, aus dem Kloster ausgetretenen Freund Andreas, zum Beispiel später diese Frau mit Namen Sarah, anspricht. Und damit hat das auch auseinandersetzenden Charakter. Also er versucht, seine Wahrheit, die Beziehungswahrheit zu diesen Menschen herauszubekommen in diesen Ansprachen an das jeweilige Du.
Das Wort Gastbruder ergänze ich jetzt noch. Also man muss zum Glück nicht viel klösterliche Sachen wissen, aber das Wort Gastbruder heißt in dem Fall, dass er eben nicht zu Gast ist, sondern dass seine Aufgabe ist, die Gäste in diesem Kloster zu betreuen. Man kann ja auch als weltlicher Gast eine Zeit lang in so einem Kloster verbringen und seine Aufgabe ist es eben da sozusagen, ja, man könnte auch salopp sagen, der Hotelier des Klosters ist er in der Funktion.
Ja, wenn ich da noch was dazu sagen darf, ist das ja auch für uns heute, warum ist ein Roman, der im Kloster spielt, die Figur eines Mönches und in diesem Fall eines Gastbruders von knapp 40 Jahren eine spannende heutige Figur? Dann haben wir ja das Doppelte. Du hast es gerade gesagt, der Orden wird immer kleiner, immer älter. Da gibt es auch eine Lebensform, die ausstirbt oder die wir heute auch nicht mehr von innen heraus verstehen und von außen dazu starke Meinungen haben, so in der Art von der Zölibat hat sich überlebt oder Mönch, wer wird denn noch Mönch und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber die Positiv-Klischees genauso, also dass Menschen eben ins Ratgeberliteratur von Mönchen lesen, von den wenigen, die es noch gibt. Man hat manchmal das Gefühl, es gibt so ungefähr doppelt so viele schreibende Mönche wie überhaupt Mönche, könnte man etwas zugespitzt sagen. Und da gibt es Seminare und Kurse und da gibt es Bogenschießen und Meditation und Fasten und ganz viele verschiedene Dinge, naturbezogene Dinge, die mit Kloster assoziiert werden. Und wir leben ja auch in einer Zeit, die eine wahnsinnige Sehnsucht nach solchen Auszeiten, nach solchen Erdungen, solchem die Mitte finden hat. Also gleichzeitig scheint Kloster nicht mehr zu gehen, nicht mehr zu funktionieren weitgehend. Und gleichzeitig gibt es eine große Sehnsucht danach. Und das hat mich auch interessiert, was das für ein seltsames dialektisches Spannungsfeld ist.
Tatsächlich gehörst du als jemand, der ja evangelische Theologie studiert hat und evangelischer Theologe ist, unter anderem natürlich jetzt auch zu denen, die ab und zu mal in einem solchen Kloster zu Gast sind. Dazu würde ich aber gleich noch mit dir sprechen. Jetzt würde ich tatsächlich gerne mal einen Leseabschnitt hören, einen sehr kurzen, der aber zum einen uns ein bisschen die Sprache des Romans zeigen soll und natürlich, du hattest gerade erwähnt, dieser Ort, dieser See, der ja auch titelgebend ist und das Schwimmen, das ja eine Rolle spielt und deswegen gibt's jetzt, wer mitlesen möchte, ich glaube Seite 116 ist es, die wir hören. Eine Dreiviertelseite liest jetzt also Moritz Heger aus seinem Roman Aus der Mitte des Sees, erschienen bei Diogenes.
Wie mein erwachsener Körper das kann, schwimmen. Wie er Armzug und Beinschlag koordiniert, selbstständig und selbstverständlich. Heranziehen, ausstoßen, gleiten. Das Herausdrücken des Kopfs und sein Eintauchen zwischen die Oberarme. Einatmen, ausatmen. Nichts daran ein Frage-Antwort-Ding. Ein Schauspieler, ja, der müsste das auch auf dem Trockenen können. Eine Schauspielerin. Du musst aus weichem Material sein, Sarah. Dir kann sich die Welt einprägen. Du kannst sie in dir tragen und spüren, auch wenn sie nicht da ist. Ich kann das nicht. Ohne Wasser kann ich nicht schwimmen. Ich habe es versucht. Ich komme heillos durcheinander. Ich kann also eigentlich gar nicht schwimmen. Das Wasser schwimmt mich. Schau, wie es mich schwimmt. Wie schön das ist, vom Wasser geschwommen zu werden. Man hält Kinder für authentisch. Man denkt, sie könnten gar nicht anders. Aber bei mir ging es gerade anders herum. Als ich klein war, war ich durch und durch ein Schauspieler, Erfühler und Erfüller. Heute, glaube ich, wäre ich der schlechteste Schauspieler der Welt, weil ich nicht weich bin. Wie schön das ist, geführt zu werden. Jetzt und jetzt.
Vielen Dank, Moritz Heger, für diesen Leseausschnitt, der uns ein bisschen so die Sprache gezeigt hat. Auch diese Ansprache, diese erwähnte Sarah, wurde ja auch einmal sozusagen direkt hier angesprochen. Das hört man nochmal konkreter zur Sprache. Das ist ja jetzt wirklich auch sehr lyrisch, sag ich mal. Das ist ja fast auch eine Art Meditation. Tatsächlich gibt's auch auf der Seite gegenüber dann noch das schöne Weiterführen mit: Wir werden in Gott schwimmen, einmal werden wir alle in Gott schwimmen, dann schwimmt er uns. Also finde ich auch als jemand, der gerade dem Religiösen nicht so nahe steht, eigentlich dann wahnsinnig starkes Bild. Wie hast du diese Sprache gefunden? Du schreibst ja auch Gedichte, Lyrik, das ist eine sehr lyrische Sprache. Also hast du auch diese Freiräume dann genommen, das Schwimmen an sich hier so zu umschreiben, beschreiben?
Ja, ich glaube schon, dass das auch meine Art, Prosa zu schreiben, erzählende Texte zu schreiben ist, dass ich da durchaus einen Anteil von der Lyrik, von einem schildernden, ja, Dinge nicht nur aus einer Distanz und rahmend anschauen, sondern quasi von innen heraus in Sätzen, in der Abfolge von Sätzen und der Abfolge von Gedanken, äußere und innere Handlung, spürbar zu machen, was sich da tut in und mit der Figur. Das ja mein Anliegen ist, auch mein Interesse ist als Autor. Und dass da natürlich das Schwimmen, ein Eintauchen, eine Körpererfahrung, aber eben auch ein direktes Verbunden und Berührtsein zwischen Schwimmer und Wasser, da ist dieses Handlungselement, passt sehr gut zu meiner Sprache. Oder jetzt kann man sagen, ich habe mir das eine gesucht wegen dem anderen oder umgekehrt, aber diese beiden Dinge lassen sich gut auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt hin beziehen.
Wobei dieser Lukas dann stellenweise wiederum auch sehr weltlich ist, in seiner Ausdrucksweise manchmal auch in auch Dinge, von denen er spricht. Nun kenne ich in meinem bekannten Familienkreis niemanden, der Mönch ist und auch sonst nicht. Deswegen muss ich meinen Vorurteilen sozusagen ein bisschen denken. Und ich habe mich manchmal gefragt, dass der 16 Jahre jetzt in diesem Kloster ist, merke ich manchmal gar nicht so. Aber dann denke ich wieder, naja, vielleicht habe ich ja eigentlich auch nur die Vorstellung, dass jemand, der 16 Jahre in einem Kloster ist, vielleicht da auch schon ein bisschen anders agiert. Ich meine, er hat ja auch immer mit den weltlichen Gästen mehr zu tun als seine Mitbrüder. Aber diese Figur in dieser Schwebe, hattest du denn reale Vorbilder? Denn anknüpfend, da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen, du bist ja auch ab und zu in so einem Kloster zu Gast. Also sind Teile dieser Figur tatsächlich auch aus Begegnungen mit Mönchen entstanden?
Ich bin regelmäßig im Sommer im Kloster zum Schreiben, weil diese Rhythmik, also die gleichzeitig die Freiheit, die du als Gast hast, du bist da ja nicht verpflichtet, an allen Gebeten teilzunehmen, aber du kannst es. Und der Rhythmus von Stundengebet, von Mahlzeiten bietet einen guten Rahmen, in dem ich ja sehr gut produktiv sein kann. Auch der Rhythmus, der sich aus Naturerfahrung, sei es Schwimmen, sei es Wandern, sei es solchen Dingen, und dann aus geistiger Arbeit am Schreibtisch ergibt. Das ist so mein Hintergrund. Darüber habe ich doch viele Erfahrungen und auch absichtslose Erfahrungen. Da gibt es nicht die eine Figur, die ich da abbilde oder zum Vorbild genommen hätte. Und natürlich ist das auch sehr unterschiedlich, aber ich habe viel mit dem Tonfall, wie Mönche schreiben, wie ich sie erlebe, auch mit meiner Fantasie, die ja als Autor, anders als ein Reportagejournalist oder so etwas, der Punkt ist, wo ich etwas auch möglichst absichtslos mitlebe, erlebe, einen Eindruck gewinne und dann arbeitet das in mir. Und da komme ich nochmal zu dem Bild von vorhin zurück mit dem, wie spielt man einen Betrunkenen, das erstmal für einen Mönch, der 16 Jahre dort lebt, ganz vieles einfach auch normaler Alltag ist. Und dieser Alltag es auch an sich haben kann, dass er von den eigentlich hehren Zielen, das Leben soll ein immerwährendes Gebet sein, dem Gebet soll nichts vorgezogen werden, alles zur Ehre Gottes und so weiter, was man sich so vorstellt, was so der Rahmen ist, auch der Rahmen einer Regel ist, dass sich das in der kleinen Münze eines Alltags wird das nicht gleich negiert, wird nicht gleich gesagt, das ist alles nicht wahr, aber es bröckelt doch ein bisschen weg. Übrigens, wie es uns bei einer weltlichen Liebe von 16 Jahren ganz genauso gehen kann, wo die große Verliebtheit und die große Bezogenheit vielleicht der kleinen Münze des Alltags bröckelig wird und sich dann irgendwann Fragen stellen, was ist denn nun aus dieser Liebe geworden? Und so kann es hier auch sein, was ist denn nun aus den eigentlichen Zielen geworden? Warum habe ich mich auf dieses Kloster eingelassen? So diese Fragen. An die Stelle führe ich meinen Mönch Lukas dass das schon eine Krise bildet, wenn es die nicht geben würde, wäre die äußere Form, dass da eine Schauspielerin geschwommen kommt und so weiter, ja, das wäre dann schnell, könnte vielleicht schnell erledigt sein.
Genau, denn die Sarah ist Schauspielerin, das muss man sagen. Und mehr wollen wir aber natürlich nicht verraten, dass da natürlich ein Konflikt, eine Entscheidung auf ihn zukommt, ist natürlich ganz klar. Aber das muss man dann selber rausfinden, wenn man liest. Vom Zeitlichen ist der Roman ja innerhalb weniger Tage angesiedelt und ich möchte noch mal ein bisschen auch auf die Handlung und auf die Ideen dazu sprechen kommen, weil es ist ja nicht dieser, sag mal, sehr plumpe Plot, wie ich ihn vielleicht eingangs sehr vereinfacht geschrieben habe, sondern es schwingt ja noch sehr viel mehr mit. Du hast es schon erwähnt, diese Überalterung, der Mitbruder, der auch teilweise an dem See zeichnend ist, der eben auch schon älter ist und dann ins Krankenhaus kommt und so weiter. Also es passiert da einiges auch in diesen Fragestellungen. Wie wichtig war dir das denn oder in dem Aufbau der Handlung, dass da im Untergrund eben noch so schöne, kleine, filigrane Dinge mitspielen? Auch da will ich nicht zu viel verraten, aber du hast da manchmal auch so wunderschöne Anspielungen drin, was auch gerade diesen Mönch, der ins Krankenhaus kommt und seinen Beziehungen, die er so hat, das fand ich sehr, sehr schön gearbeitet, ohne dass es da jetzt eben so schreiend knallig ist. Also wie hast du konkret diese Dinge verwoben oder kam das erst später hinzu, diese Nebenhandlung, oder waren die von Anfang an, dass die auch natürlich wichtig sind, um einen einfach Rahmen oder Einbettung für diese größere Geschichten zu bieten?
Ja, da gibt's und ich finde es auch schön, dass du das ansprichst, weil das was anspricht, was mir wichtig ist. Eine Antwort darauf ist, dass ein solches Kloster nicht nur begriffen werden kann oder ein Orden, das Klosterleben als das ist außerhalb von der normalen Welt, sondern man kann auch sagen, es ist im Kleinen, im Brennglas alles, was auch im Großen zu finden ist. Es gibt da also so eine Mikrokosmos, Makrokosmos, so eine Spiegelung. Und in der Form wollte ich in dieser Klosterwelt, in der auch einfach viele existenzielle Figuren, Beziehungen, Gefühlslagen spiegeln, ohne es freilich natürlich zu voll zu packen oder beliebig voll zu packen, sowas. Ich hoffe natürlich, dass mir das durch das entsprechende Verweben gelungen ist. Gerade du sprichst Bruder Alban an, das ist ein Maler, ein Künstlermönch. Diesen Typus gibt es auch in der Wirklichkeit. Also Kloster kann auch ein Ort für spezielle Menschen sein, zum Beispiel für spirituelle, religiös motivierte Künstler, die dort das als ihr Tagwerk, Ora et Labora, als ihren Anteil des Bete und Arbeite, ihren Anteil des Labora, des Arbeitens, ist dann das Kunstschaffen. Und so einer ist der Alban. Und er ist eine väterliche Figur für den Lukas, für die Hauptfigur. Und damit wird ein Thema angetriggert, was in vielfältiger Weise eine Rolle spielt. Die Vorstellungen von reifer Männlichkeit, von Väterlichkeit. Die spielt eine Rolle für den Lukas selbst, wenn sein Freund Andreas gleichaltrig jetzt gerade Vater geworden ist und sich die Frage stellt, und er, ist das ein Weg, also kommt so etwas im Leben gar nicht vor, wenn man kein reales Kind bekommt? Oder ist das ja eine psychologische oder eine menschliche Dimension? Kommt das vielleicht trotzdem vor? Und das hat ja auch etwas, das eine ist im eigenen Leben, wo ist Väterlichkeit im eigenen Leben zu finden? Das andere ist, wo sind Vaterfiguren, Vorbilder zu finden? Und da ist dieser Alban für den Lukas ein Vorbild. Und so viel, da verrate ich jetzt nicht zu viel, die Vaterbeziehung von dem Lukas zu seinem realen Vater war eine schwierigere, weil das eine depressive Figur war, eine Figur, die dadurch auch ein Stück nicht da war. Da gibt es auch einen Mangel und das ist auch ein Grund, warum er ins Kloster geht. Und dieser Alban und die Beziehung zu diesem Alban, ja, kann man sagen, ist eine, da gelingt etwas in dieser Beziehung zwischen der väterlichen und in der Rolle des Sohns befindlichen Gestalt.
Das kann man natürlich noch weiterführen, weil wiederum gibt es jetzt auch noch einen jungen Novizen, der dann auch in diese Zeit reinkommt und seine Rolle. Ich möchte aber da gar nicht mehr weiter, weil ich denke, man muss, man sollte das jetzt auch lesen. Aber mich würde tatsächlich jetzt noch interessieren, die Frage dann an den evangelischen Theologen, wenn ich mal das so greifen darf. Welche Bedeutung haben denn für dich, ganz persönlich gefragt, noch Klöster? Gibst du Klöstern noch eine Zukunft aus deiner Sicht?
Das ist auch eine Frage, die man, ja, wo man irgendwie massiv in beide Richtungen muss. Das eine ist, das gilt für Klöster im Kleinen und das gilt vielleicht für die Volkskirche, sei sie evangelisch oder katholisch im Großen. Da haben wir soziologisch betrachtet, ich glaube, heute sagt man Megatrends, die man individuell nicht aufhält und die vielleicht auch gar nicht so eindeutig, auch nicht aus religiöser Sicht negativ zu beurteilen kann, nach dem Motto von, es geht jetzt alles den Bach runter, alles wird immer weniger. Vielleicht ist es auch ein Verabschieden von äußerlich gewordenen, zum Teil auch hohlen Formen und ein sich ehrlich machen, eine neue Situation, in der sich Glauben und institutioneller Glauben, Religion, natürlich auch Formen, letztlich so etwas wie Kloster, sich neu formieren müssen. Wir sind gerade hier im baden-württembergischen Wahlkampf, ohne mich da jetzt auch beziehen zu wollen. Gibt es ein Plakat der Grünen, auf dem Winfried Kretschmann, ich glaube, sagt, bewahren heißt verändern. Ein tief dialektischer Satz. Und etwas an diesem Satz halte ich für sehr wahr. Bewahren heißt verändern. Das ist die Aufgabe, die Klöstern gestellt wird. Eine persönliche Antwort von mir ist, ich empfinde das als einen ungeheuren Reichtum. Auch die Art, wie hier sich Menschen wirklich in eine Tradition, also in eine Wurzel in die Vergangenheit, in diese Tradition stellen und nicht nur mit irgendetwas Geschichtlichem, so etwas, ja, so wie Ungarn, auch was taugt mir, was nehme ich von hier, was nehme ich von da. So, da gibt es wirklich Verwurzelung. Die Benediktinerregel ist 1500 Jahre alt, Klöster sind Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts, da gibt es Unterbrechungen, aber ansonsten sind das tausendjährige Geschichten, tief im Mittelalter verankert. Und sei in dieser dass die immer wieder neu in Zeiten neu interpretiert wurden. Genauso wie die entsprechenden Kirchen umgebaut wurden, zwischendurch auch abbrannten, einstürzten, dann wieder aufgebaut, anders aufgebaut wurden. Dass also auch in diesen vielen Jahren Tradition nicht etwas war, dass alle nur in irgendeiner Ursprungssituation sitzen blieben. Das finde ich etwas sehr Spannendes, wahnsinnig Reiches. Ich kann es nicht anders sagen. Da steckt ganz viel drin. Aber was damit, wie das in die Zukunft geführt werden kann, da ist ja das Schöne, dass ich als Autor, ich kann das in einem Roman bearbeiten. Ich muss jetzt nicht irgendwie einen Plan machen, wie ein Kloster Nachwuchs in der Realität gewinnt, ja.
Aber für dich wäre es nichts.
Nein, für mich wäre es nichts. Und gleichzeitig ist es für mich als Autor so, dass ich Themen, ja, sprechen mich an, funktionieren für mich als Autor, die wie eine Parallele sind, die nicht mein Weg ist, aber auch nicht weit weg. Wie eine Nebenparallele zu meinem Leben und zu dem, was mich innerlich beschäftigt. Und so eine ist für mich dieses, oder so eine erlebe ich das Mönchtum und was ich im Kloster erlebe, was ich dann auch künstlerisch gestalten kann, eben. Es darf nicht zu nah, es darf nicht einfach meines sein, aber es darf auch nicht irgendwo weit weg sein. Und dann habe ich die richtige Mischung aus wenig Distanz, aber auch einer großen Nähe, die es mir möglich macht, dass ein solches Thema, solche Figuren gut zu gestalten.
Dann zurück auf das weltliche Leben. Also ich hatte zwar gesagt, du bist Theologe, ich meine, du hast es auch studiert, aber auch Germanistik. Das heißt, du bist auch Deutschlehrer an einem Gymnasium. Auch Theater ist dein Metier. Da sieht man also auch wieder Versatzstücke, die dann in Form vielleicht einer Schauspielerin dann in deinem Roman auftauchen. Wie ist das jetzt mit deiner neuen Rolle als Autor? Ist das schon durchgedrungen bei deinen Schülerinnen und Schülern, dass dein Roman auf den Markt gekommen ist? Oder spielt das keine Rolle?
Gut, so neu ist ja die Rolle als Autor nun auch nicht. Mein erster Roman war 2008 erschienen und da gab es durchaus auch schon, was weiß ich, zum Beispiel den MDR-Literaturpreis 2007 und ähnliche Dinge, dass ich als Autor das auch schon einige Jahre mache. Aber du hast schon recht, es schiebt sich so ein bisschen der Regler in meinem Leben mit diesen zwei Standbeinen, eben dem künstlerischen und dem Lehrersein und mit diversen als Theaterlehrer und so gibt es so Schnittmengen oder wo beides so ein bisschen einfließt. Da schiebt sich der Regler im Moment Richtung Kunst. Aber es geht nicht um 100 zu 0 oder 0 zu 100, sondern um eine gewisse Verschiebung. Und das ist in der Tat so, dass das ja auch schlecht geheim zu halten wäre und mich auch, muss ich sagen, wirklich berührt, wenn ich mitbekomme, wie viele Schüler, Schülerinnen, ehemalige das spannend finden, das gut finden, sich da, sei es bei Instagram oder wo auch immer, da melden und darüber sich vieles entsteht, das ist sehr schön, das zu merken so ein bisschen eine Homebase, will ich mal sagen, gibt es da durchaus. Soweit vielleicht.
Wie kann man denn heutzutage als Deutschlehrer die Liebe zu Literatur zum Lesen vermitteln? Oder ist die Frage zu groß?
Nein, nö. Das kann man auch sagen. Wie kann man heute als Betreiber von Literaturcafé.de die Liebe zu Literatur vermitteln?
Okay.
Und die Antwort ist ja gar nicht so unterschiedlich, sich von diesem ganzen Bohai, dass angeblich junge Leute nicht mehr lesen, dass die angeblich sich nur noch eine Viertelstunde konzentrieren können und nur noch audiovisuell und nur noch Häppchen und so. Dieses ganze Zeug, was wir so kennen und Klassiker schon gar nicht und bloß nicht zu schwer, sich nicht beeindrucken lassen von dem Zeug. Also sich tatsächlich natürlich selber Literatur lieben und es auch lieben, das nicht nur zu lesen auf, oh, findest du schön, findest du nicht schön, haben wir es schnell abgemacht, sondern diskursiv einzudringen in Literatur. Sich auch mit der Gemachtheit von Literatur, wie funktioniert das, also mit den Tiefen des Inhalts, wie mit den Tiefen der Form, mit historischen Bezügen, Literaturgeschichte und so weiter, zu beschäftigen. Das gilt fürs eigene Leben. Ein Lehrer, der nur, was weiß ich, das Schulbuch und das Lehrerhandbuch zum Schulbuch hätte, das merken doch die Schüler. wenn es dann der bei jeder richtigen Antwort nachblättern muss, ob das jetzt in der Lösungskizze steht, sondern darüber, und ein Diskurs, wie er spannend ist, braucht ja eine Offenheit, so wie wir jetzt, wenn wir über Literatur reden oder sowas, ist ja auch eine grundsätzlich offene Sache ist und eben eine Einlässlichkeit und immer wieder das, und da gibt es noch dies und da würde es noch das geben. Und grundsätzlich ist da, ja, ist das etwas, ja, was nicht nur offen, sondern auch öffnend ist, Horizonte öffnend ist. So muss es, glaube ich, rüberkommen. Also du würdest von meinen Schülern natürlich auch welche finden, die finden Deutsch eine verworrene, schwierige Angelegenheit und sehr überschätzt in der Schule und würden vielleicht Dinge, wo man einfache, klare, richtig und falsch Antworten hat, vorziehen. Übrigens gibt es einfache und klare richtig und falsch Antworten in Deutsch auch. Wenn man irgendein Stilmittel benennt oder ein, was weiß ich, ein Satzglied benennt oder so, dann ist das so und nicht so. Das gibt es ja nun auch. Es gibt aber viele, und das habe ich jetzt auch schon in einigen Jahren erlebt, die man für Literatur, für das Lesen, für die Beschäftigung mit Theater, für das auch eigene Spielen von Theater begeistern kann.
Wie viel zum Lesen kommst du? Was liest du, wenn du Bücher liest? Oder gibt es vielleicht einen aktuellen Tipp oder ein Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast, von dem du sagst, ja, das ist eine Empfehlung wert?
Was mich gerade fasziniert, das ist ein aus dem Englischen übersetztes, aus dem amerikanischen Englisch übersetztes Buch von der Kurzgeschichtenautorin Lauren Croft. Florida heißt das. Ich glaube, das ist bei Hansa oder Hansa Berlin. Ich bin gerade nicht sicher. Erschienen. Und wie viele Literatur interessiert mich daran, ja, vor allem das, wie es gemacht ist, wie da jemand diese Frau schreiben kann. Und da habe ich in einer Kritik oder was im Klappentext, ich weiß nicht, aber ein tolles Bild gelesen, sie würde von Welt so schreiben, wie wenn das so untergegangene Schiffe wären, die man so rostig und muschelverkrustet wieder ans Licht zieht. Und das finde ich sehr wieder in diesen Texten. Und das finde ich großartig, wie jemand so Welt gleichzeitig zu fassen kriegt und gleichzeitig verwandelt in diesem Bild gesprochen, dass es nicht nur einfach die Wirklichkeit hier draußen ist, sondern so, wie wenn Dinge abgesunken wären und sie wären lange unten gewesen und nun holt man sie wieder ans Licht, wie so ein Titanic-Wrack oder sowas. Und das fand ich ein sehr gutes Bild für das Schreiben von Lauren Croft in diesem, sie stammt aus Florida und die spielen in Florida und der Erzählungsband heißt Florida. Der hat mich sehr beeindruckt.
Ich habe parallel mal gegoogelt, Hansa Berlin tatsächlich ist richtig, aus dem Englischen übersetzt von Stephanie Jacobs, eben Lauren Groff, Florida. Ist auch nochmal, werde ich nochmal in die Shownotes auch verlinken, wer das vielleicht auch lesen möchte. Ja, ich hoffe dann, dass demnächst eben sehr viele Leute vielleicht nach diesem Podcast noch mehr aus der Mitte des Sees lesen von Moritz Heger. Und danke dir recht herzlich für das Gespräch und das Auskunftgeben zu deinem Roman.
Ich danke dir ganz herzlich, Wolfgang, für diesen schönen Podcast und freue mich, wenn Menschen jetzt animiert sind, aus der Mitte des Sees selbst zu lesen.
Moritz Heger, aus der Mitte des Sees, erschienen im Diogenes Verlag und in jeder Buchhandlung erhältlich. Und ich sage wieder einmal sehr bewusst, vor allen Dingen auch in jeder kleinen unabhängigen Buchhandlung erhältlich. Wenn man wieder sieht, was so alles auf dem Buchmarkt geschieht, wenn man sieht, was Thalia sich jetzt zum Beispiel auch Lehmanns Buchhandlungen einverleibt hat, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass auch die großen Buchketten und nicht nur Amazon immer mehr eine Gefahr für die Vielfalt im Buchhandel sind. Also geht zur kleinen Buchhandlung und kauft dort. Und kauft nicht dort, sondern abonniert auch diesen Podcast bei allen Podcast-Portalen, wo es ihn gibt und worüber ihr ihn gerade hört. Immer gibt's irgendwo ein Abonnieren, ein Like-Button. Das ist schön, weil ihr dann automatisch die neuesten Folgen dieses Podcasts bekommt. Und ich freue mich auch über Rückmeldungen, Kommentare, Shownotes, wie gesagt, auf literaturcafé.de. Und ja, bis dahin und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss, am Mikrofon Wolfgang Tischer.